Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Public Sector Insider. Mein Name ist Tanja Clement und heute beschäftigen wir uns mit Radschnellwegen, Defiziten bei der Verkehrssicherheit und einem Update zum Buch Neustart. Thomas Heilmann ist Teil der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Vor mehr als 2 Jahren hatte er zusammen mit weiteren Bundestagsabgeordneten sowie Expertinnen und Experten das Buch Neustart geschrieben. Es sollte Defizite aufzeigen und den Weg in ein modernes, digitales Deutschland vorzeichnen. Was ist seitdem passiert? Und wie sind die Aussagen des Buches heute zu bewerten? Dr. Eva-Charlotte Proll hat für uns nachgefragt.
Lieber Herr Heilmann, vielen Dank für Ihre Zeit und herzlich willkommen hier bei uns im Podcast.
Danke für die Einladung.
In einer Projektgruppe mit 30 weiteren Bundestagsabgeordneten und vielen Expertinnen und Experten haben Sie das Buch Neustart geschrieben. Berücksichtigt die aktuelle Bundesregierung einzelne Forderungen daraus?
Interessanterweise sind Sie, was das Leitbild anbetrifft, gar nicht so weit weg, denn Sie haben zum Teil wörtlich aus dem Buch Dinge in Ihren Koalitionsvertrag geschrieben. Nämlich, wie müsste eigentlich der Staat aussehen? Dann haben Sie aber die wesentlichen Maßnahmen, die dafür erforderlich wären, um da überhaupt wenigstens in 10 Jahren hinzukommen, die haben Sie leider weggelassen. Und außerdem haben Sie zu wenig Ressourcen für das Thema, ja, also Stichwort Digitalbudget, Personal, Stichwort FITCO-Ausstattung und so weiter, gibt es eine ganze Reihe. Also mit den Ressourcen wird man nicht ankommen können.
Brauchen wir vielleicht auch eine Neuauflage des Buches oder der Thematik Neustart angesichts von Pandemie, Krieg, Flutkatastrophe, also sich auch stetig wandelnden gesellschaftlichen Herausforderungen?
Ja, das Buch sagt ja, der Staat ist nicht vorbereitet, die Herausforderungen, die vor 2 Jahren schon klar waren, zu bewältigen. Jetzt sind noch ein paar dazugekommen. Das ändert aber an der Grundanalyse natürlich gar nichts. Es gibt jetzt einige Details, die man aktualisieren könnte. Aber der Grundbestand, nämlich wir sind in einer Komplexitätsfalle, aus der die Behörden alleine nicht herausfinden, Klammer auf, auch nicht herausfinden können, weil sie ja gesetzesgebunden sind. Und wir daher wesentliche Teile der Systematik unseres öffentlichen Dienstes ändern müssen. An der ist nichts inaktuell, die ist genauso aktuell. Und meine Sorge ist, dass wir an bestimmten Symptomen herumschrauben, natürlich auch zu Recht sagen, das müssen wir ändern, aber sozusagen das Grundproblem nicht angehen. Und dann wird es auch nicht schneller werden. Ich meine, die Lage ist ja desaströs. Sie müssen sich vorstellen, dass immer noch die Hälfte der Gesundheitsämter SORMAs nicht einsetzen und damit noch im Faxzeitalter verharren, obwohl Geld in der Frage gar keine Rolle gespielt hat. Das zeigt ja nur als Symptom, wie langsam wir da überhaupt vorkommen. Und da die Digitalisierung ja voranschreitet, die ist ja nicht fertig. Also die Vorstellung, wir nutzen jetzt alle E-Mails und haben alle ein Smartphone und sind wir ja jetzt alle digital, zeigt eine enorme Unkenntnis dessen, was da eigentlich passiert. Und ich würde sagen, der Abstand zwischen dem digital Möglichen und dem digital Realisierten, der wird größer und nicht kleiner, was eine erschütternde Analyse ist.
Apropos Fax, die aktuelle Bundesregierung hat sich ja den Klimaschutz auch groß auf die Fahne geschrieben. Wo sehen Sie Verbindungen zwischen Digitalisierung und Klimaschutz und sehen Sie, dass die Bundesregierung auch da Bestrebungen vornimmt?
Also Sie haben ja großartigerweise in Ihren Koalitionsvertrag geschrieben, dass Sie die Genehmigungszeiten generell halbieren wollen. Dieses Ziel kann ich nur unterschreiben. Schaffen werden Sie das mit den bisherigen Maßnahmen nicht, denn die bisherigen Maßnahmen zielen darauf ab, rechtliche Fragen im Genehmigungsprozess besser zu klären. Das ist richtig und gut, ändert aber an dem Grundproblem gar nichts. Also wir haben nicht das richtige Personal an der richtigen Stelle. Wir haben nicht die richtigen Entscheidungssystematiken. Wir haben keine Agilität. Wir haben keine digitalen Tools. Und das gilt 1:1 für alle Genehmigungsprozesse, die wir für die Transformation Richtung Klimaneutralität brauchen. Aber das gilt natürlich genauso für die neue Motorenfabrik oder ist ganz egal. Also alles das, was industriell oder im Handwerk oder so neu entsteht, entsteht ja für die neue Welt und mit dieser Perspektive auf die neue Welt. Und auch da müssen wir natürlich zügiger und schneller genehmigen. Und wir sind halt wahnsinnig langsam.
Wie kommen wir denn an das richtige Personal?
Also es gibt eine durchaus interessierte Gruppe von jungen Leuten, die lieber für die öffentliche Sache, für die Res Publica arbeiten würden, für die Behörden, die aber zurückgeschreckt sind, ob der Umstände, ihrer Arbeitsumstände. Und das können Sie auch sehr genau in Berufswahluntersuchungen und so sehen. Insofern gäbe es eigentlich durchaus die Möglichkeit, engagierte Nachwuchs für die Behörden zu bekommen, die wir dringend brauchen, schon allein wegen der anstehenden Pensionsfälle. Aber wir machen es ja dann, ist wieder total schwer. Also es geht schon damit los, dass Sie keine Generalbewerbung machen können. Sie können sich immer nur auf einzelne Stellen bewerben. Es geht weiter, dass wir sagen, der Bachelor ist ein berufsbefähigender Abschluss. Das erzählen wir allen, auch der deutschen Wirtschaft. Stellen im höheren Dienst, aber selbstverständlich nur mit Master. Einen schlimmer noch, Sie können einen Physikmaster aus Harvard mitbringen. Sie kommen nicht direkt in den höheren Dienst, weil Sie ja keine Verwaltungsqualifikation haben. Absoluter Irrsinn im Zeitalter der Digitalisierung. Und so geht das Beförderungssystem weiter, das wirklich antiquiert ist, auch völlig bürokratisiert ist. So, und das schreckt natürlich viele Leute um und dann sitzen sie in schlecht sanierten Häusern, in Arbeitsumständen, die sie heute nicht haben wollen. In vielen Bereichen des öffentlichen Sektors ist Homeoffice aus technischen Gründen schwierig. Und die digitalen Tools sind alle von vorgestern. Also das macht es natürlich nicht attraktiv. Und daran müssen wir ganz dringend arbeiten. Und der zweite Punkt ist, wir sind total versäult im öffentlichen Dienst. Sie fangen in einer Behördenlaufbahn an und bleiben in dieser Behördenlaufbahn. Weit über die Hälfte der Abteilungsleiter in der Bundesregierung sind immer in dem Haus gewesen, in dem sie Abteilungsleiter geworden sind. Sie haben noch nicht mal innerhalb der Bundesregierung das Ministerium gewechselt. Richtig wäre aber, dass die alle mal vor Ort in der Kommune gearbeitet hätten, damit sie besseren Einblick in die Frage der Umsetzungskompetenz gewinnen. Also Perspektivwechsel ist eigentlich seit 200 Jahren in der Verwaltungswissenschaft, überhaupt in der Personalwirtschaft, eine bekannte Anforderung und wir machen das Gegenteil.
Einer Ihrer Schwerpunkte ist ja die Modernisierung der Verwaltung. Dafür setzen Sie auch auf Bürokratieabbau. Einer der größten Mahner an dieser Stelle ist der NKR. Was erhoffen Sie sich in dieser Legislaturperiode vom NKR und wie bewerten Sie auch vor dem Hintergrund den Wechsel des NKRs vom Kanzleramt ins BMJ?
Also das Erste ist, der NKR hat in den letzten 20, nicht ganz 20 Jahren, 16 Jahren oder wie lange er jetzt genau existiert, viel Positives bewirkt, indem er vor allen Dingen Negatives verhindert hat und auch berechnet hat, was kosten würde, was in der Gesetzgebung segensreich und hilfreich war. Der NKR ist gescheitert mit fast allen weitergehenden Vorstellungen, die er entwickelt hat, weil ihm de facto in der Politik zu wenig zugehört worden ist. Und es droht jetzt, dass durch die Versetzung in das Justizministerium ihm noch weniger zugehört wird. Also er hat, ich weiß nicht, ob Sie das Wimmelbild, das er gemacht hat zum OZG, also er hat mal aufgemalt, wie der Entscheidungsprozess zum Online-Zugangsgesetz ist. Und das ist ein Debakel. Und ich würde sagen, 99% der Leute, denen man das vorlegt, werden nicht verstehen, wie das funktioniert. Das hat er jetzt über mehrere Jahre gesagt. Alle haben gesagt, oh, das ist eigentlich nicht gut. Und dann sind wir zur Tagesordnung übergegangen. Und das ist natürlich nicht der Zweck. Der Zweck der Dinge ist ja, dass man auf, so wie der Rechnungshof eben sagt, das ist Geldverschwendung, dann reagiert man doch bitte mal irgendwie da drauf. So müsste der NKR eigentlich mehr gehört werden. Tut er leider nicht. Und ich glaube, dieses Problem lösen wir ganz sicher nicht dadurch, dass wir ihn jetzt in ein Ministerium statt ins Kanzleramt packen.
Digitalcheck ist ja auch ein Thema des NKRs und des BMIs. Ist das der richtige Weg, der Digitalcheck für Gesetze?
Es ist absolut zwingend, dass wir einen Digitalcheck einführen. Das fordern wir ja auch in unserem Buch. Aber es ist eine notwendige, aber keineswegs hinreichende Vokabel, dass wir nicht, dass wir zwar jedes Gesetz darauf prüfen, ob es Auswirkungen auf die Gendergerechtigkeit hat und so, aber nie prüfen, was heißt denn das eigentlich für die digitale Umsetzung? Um Ihnen das mal praktisch vor uns, ja, wir geben jetzt 400 Millionen Euro dafür aus, um die Grundrente einzurichten. Die Grundrente bekommen ja diejenigen, die irgendwie lange genug gearbeitet haben, aber eigentlich mehr wenig Rente bekommen. Und wir wollen damit verhindern, dass jemand, der jahrzehntelang gearbeitet hat, weniger kriegt als ein Hartz-IV-Empfänger, der nie gearbeitet hat. Das ist auch vom Anliegen her völlig richtig. Wir haben es aber jetzt so kompliziert gestaltet, dass die IT-mäßige Umsetzung ein kleines Debakel ist. Ich bin der einzige Abgeordnete und auch der einzige aus der Bundesregierung, der den IT-Abteilungsleiter der Deutschen Rentenversicherung in Nürnberg angerufen hat und mir mal hat erklären lassen, mit welchem IT-System arbeiten Sie eigentlich, wie entwickeln Sie das weiter, was bedeutet dies und was bedeutet jenes. Der war ganz begeistert, dass ihn mal jemand gefragt hat. Ich war nur dummerweise der Erste und ich habe dann versucht, im Gesetzgebungsverfahren zu sagen, Leute, das ist überhaupt nicht IT-mäßig gedacht, wie ihr denkt. Das war aber oder letztlich überhört. Und solange das kulturell so ist, es ist auch, also ich bin ja einer der wenigen Abgeordneten, der viele Jahrzehnte in der Wirtschaft auch in sehr großen Unternehmen gearbeitet. Es ist völlig undenkbar in einem Großunternehmen, dass die IT-Abteilung sagt, diese Lösung ist so nicht umsetzbar und kostet Jahre und wahnsinnig viel Geld. Dass da einfach drüber weggegangen ist, und machen es trotzdem so. Es ist undenkbar inzwischen in Unternehmen. Früher war das so. Vor 20 Jahren, 30 Jahren gab es das noch. Heute nicht denkbar, auch weil das IT-Ressort eben immer am Vorstandstisch mit drin sitzt und es da den Anwalt oder die Anwältin dieser Belange an der absoluten Spitze gibt. Das gibt's nicht bei uns. Der CIO sitzt nicht am Kabinettstisch und er ist auch gar nicht zuständig für die Umsetzung von Gesetzesvorhaben in anderen Ressorts. Also da fehlt es gleich an zwei Voraussetzungen.
Herr Heilmann, dann Dankeschön für das Gespräch.
Ich danke sehr für die Einladung. Es ist mir, wie man vielleicht merkt, ein echtes Anliegen, dass wir diese strukturellen Dinge in Deutschland verändern. Wenn wir das nicht machen, werden wir die ganzen Herausforderungen, weder den Klimawandel noch die nächste Pandemie, noch die notwendigen Modernisierungen in den Schulen, das wird alles nicht funktionieren, wenn wir das nicht besser machen.
Dankeschön.
Danke Ihnen.
Der Radverkehr ist nicht nur eine der umweltfreundlichsten Verkehrsarten, sondern auch die raumfreundlichste. Entsprechend groß ist die Bereitschaft, nicht nur das Radwegenetz auszubauen, sondern auch um sogenannte Schnellverbindungen zu erweitern. Das ist nicht nur planungsrechtlich eine Herausforderung. Doch oftmals stehen vor Ort Bedenken den Vorhaben entgegen. Wir haben recherchiert. Sprecher ist Benjamin Hilbricht.
Ilvesheim am Neckarkanal. In der 9200 Einwohnergemeinde soll ein Teil des Radschnellweges von Mannheim nach Heidelberg gebaut werden. Dagegen hat sich eine Bürgerinitiative gebildet.
Wir wehren uns nicht gegen Radschnellwege, das ist eine gute Sache, sondern es geht uns ausschließlich um die Streckenführung, die hier ein Stück Natur zerstört.
Betont Ruth Artmeier von der Bürgerinitiative Lebenswertes Ilvesheim.
Unser Kritikpunkt liegt hauptsächlich daran, dass eben eine Fläche von 3,5 Kilometer Länge und circa 6 Meter Breite versiegelt wird.
Ergänzt Mitstreiterin Sonja Münch. Hinzu käme, dass 20 Bäume und andere Gehölzstrukturen für den Radschnellweg weichen müssten.
In der heutigen Zeit bei dem Klimawandel ist es unvereinbar, dass man solche Bäume fällt.
So Münch weiter. Zumal es Alternativen gäbe. Unweit der geplanten Strecke des Radschnellweges existieren weitere Radwege, die zu einem Schnellweg ausgebaut werden könnten. Auch eine andere Streckenführung durch den Ort Ilvesheim sei möglich und würde die Natur und das betroffene Naherholungsgebiet der Ilvesheimer schonen. Argumente wie diese sind Stefan Kutschera, Beigeordneter für Planen und Bauen im Regionalverband Ruhr, RVR, nicht unbekannt. Die Argumentationsmuster seien bei jedem größeren Infrastrukturvorhaben ähnlich. Grundsätzlich gäbe es zwei Möglichkeiten, damit umzugehen, erläutert Kutschera.
Die eine bietet uns das Fachplanungsrecht und das sagt, es gibt ein formelles Verfahren und dieses formelle Planungsverfahren ist dazu da, solche raumbezogenen Konflikte zu entscheiden. Und wir lassen das da jetzt durchlaufen und am Ende dieses Verfahrens steht eine Genehmigungsentscheidung und die wird dann hoheitlich durchgesetzt. Das ist Variante 1.
Die andere Variante sei, alternativ zu planen und die Bürgerinnen und Bürger frühzeitig einzubinden. Zum Beispiel, um eine alternative Trassenführung zu finden.
Je weniger formell diese Planungsverfahren sind, desto einfacher ist das ein Stück weit auch,
sagt Kutschera. Doch genau darin liegt die Herausforderung.
Es ist ein Stück weit so, dass diese Standards, die da gesetzt wurden, Teil des Problems sind,
erläutert der Planer vom RVR. Für Radschnellwege gelten bestimmte Ausbaustandards. In NRW sind dies 5 Meter Breite und ein 2 Meter breiter Fußweg. Außerdem soll der Radweg so wenig Querungen haben wie nötig. Idealerweise verläuft er als gerade Strecke. Durch die hohen Ausbaustandards liege die Zuständigkeit beim Landesbetrieb Straßen NRW. Dadurch seien zwar die finanziellen Probleme gelöst worden und auch die politische Bereitschaft zum Ausbau des Radschnellweges sei über die verschiedenen Landesregierungen hinweg gegeben. Jedoch seien Planfeststellungsverfahren sehr aufwendig und langwierig. Ein Grund mehr, warum die öffentliche Verwaltung nicht schlecht beraten sei, gewisse Alternativen anzuschauen. Dazu gehöre aber auch, dass man nicht für jeden Einzelfall eine Lösung finden wird. Dann bleibe nur das formelle Verfahren mit einer Entscheidung, die das Projekt legitimiere und auch gerichtsfest mache.
Um das Thema Radschnellwege in der Fläche ging es auch auf neustadt.org. Die Aufzeichnung der Diskussionsrunde finden Sie dort in der Mediathek. Bei der Verkehrssicherheit gibt es einen erheblichen Handlungsbedarf. Und das Abstreiten von Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten hilft niemandem, vor allem nicht dem Bundesministerium für Digitales und Verkehr, kurz BMDV. Ein Kommentar von Marco Feldmann. Sprecher ist Tim Rotthaus.
Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr, BMDV, wird seiner Verantwortung zur Verbesserung der Verkehrssicherheit in Deutschland nicht gerecht. Vielmehr werden Verantwortlichkeiten hin und her geschoben. Ergebnis: Stillstand. Dabei gibt es bei der Verkehrssicherheitsarbeit hierzulande noch viel zu tun. So zum Beispiel ist die Vision Zero immer noch Zukunftsmusik. Ihr Ziel, dass es keine Toten und Schwerverletzten durch Verkehrsunfälle mehr gibt, bleibt weiterhin unerreicht. Auch existieren immer noch keine Halterhaftung im fließenden Verkehr, sofern der Fahrer etwa bei einem Geschwindigkeitsverstoß nicht zu ermitteln ist. Oder eine wirkliche Mitwirkungspflicht im Rahmen von Verkehrskontrollen. Letztere müssen von den Verkehrsteilnehmern bislang nur geduldet werden. Die Deutsche Polizeigewerkschaft will Letzteres mithilfe einer Reform des Straßenverkehrsgesetzes ändern. Doch das BMDV erklärt sich auf Nachfrage des Behördenspiegel schnell für nicht zuständig und verweist auf das Bundesministerium der Justiz. Dort wiederum hält man das BMDV für originär zuständig, zumal es dort innerhalb des Stabes RV ein Referat mit der Zuständigkeit für Straßenverkehrssicherheit gibt. Dieses Verantwortlichkeitspingpong zwischen zwei Bundesministerien, deren Spitzen der gleichen Partei angehören, muss sofort aufhören. Das BMDV trägt das Wort Verkehr nicht umsonst im Namen. Den Worten müssen nun dringend Taten folgen. Denn die Zahl der Verkehrstoten und Unfälle ist jüngst wieder gestiegen. Das sind die politisch Verantwortlichen und die Ministerien der Verkehrssicherheit schuldig.
Und damit verabschiede ich mich für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal. Thank you.